Herzlich willkommen zu Episode 49 von Erwachsenen, der Podcast Klimawandel für Erwachsene, Folge 2. Ja, als ich diesen Text hier vorbereitet habe, habe ich viel nachgedacht und viel Gedanken gewälzt, die so mit dem Thema Energie zu tun haben und die mich immer wieder denken ließen, ja, das ist halt so gekommen. Aber ich habe mich dann doch entschieden, hier erstmal so weiterzumachen und mit euch über Energie zu sprechen. Aber ganz am Anfang möchte ich mich bedanken für eure Zuschriften und eure Fragen. Ich habe mich aber entschlossen, diese Zuschriften und Fragen in der nächsten Episode zu beantworten, weil da passen sie nämlich besser hin. Da geht es natürlich um die Frage, ist das so, was ich hier so erzählt habe, ist das alles vollständig? Kann man das auch anders sehen? Da würde ich gerne in der nächsten Folge drüber sprechen. Deswegen steigen wir hier erstmal ein. Wir haben ja in der letzten Folge sehr viel über Kohlendioxid gesprochen, über Tonnen von Emissionen, über fossile Brennstoffe. Und irgendwie habe ich selbst den Eindruck gehabt, dass Kohle, Erdöl, Erdgas sowas wie so aussehen, als ob das ein historischer Irrtum gewesen wäre. Ja? Als ob wir irgendwo falsch abgebogen wären. Und das wäre eine ziemlich blöde Beschreibung unserer Geschichte. Das stimmt, glaube ich, so nämlich gar nicht. Aber ich habe an den Namen der Folge, wie Energie die Menschheit veränderte, auch noch ein Ups gesetzt. Und dieses Ups wird uns heute mehrmals begegnen, wo wir uns umschauen und sagen, schade, ja, da haben wir jetzt nicht dran gedacht. Aber zurück zu unserer Geschichte, denn bevor diese fossilen Brennstoffe echt ein Problem wurden, also bevor sie zu einem Problem zum Beispiel für unser Klima wurden, waren sie ja erstmal eine richtig tolle Lösung für ein uraltes Problem, nämlich das Problem, wir brauchen Energie. Wir Menschen brauchen Energie. Für unsere, also überhaupt, um uns zu wärmen zum Beispiel, zu essen. Wir brauchen Werkzeuge, wir brauchen Transport, Produktion, Licht. Ja, Licht als, wir brauchen Licht, um mit unserer veränderten Lebensweise überhaupt klarzukommen. Und immer ganz viele Dinge, die wir heute gar nicht mehr unter Energieverbrauch verbuchen. Und dann deswegen, glaube ich, wenn wir das verstehen wollen, warum wir heute so abhängig sind von den Energieträgern Kohle, Gas und Öl, müssen wir wirklich weit zurückgehen. Ihr kennt ja meine Liebe zur Wissenschaft und auch zu Geschichte. Ja? Wir gehen jetzt sehr weit zurück, weil der erste große Energiesprung der Menschheit war nämlich keine Maschine. Es war eine Flamme. Das Feuer. Das war für unsere Vorfahren, auf die ich mich ja immer gern beziehe, wenn ich über unser biologisches Design spreche, mit dem wir uns heute noch herumschlagen. Für unsere Vorfahren, also anno dazu mal, war das Feuer auch eine technologische Revolution, mit heutigen Worten gesprochen. Ne? Feuer gibt Wärme, Feuer gibt Licht, schützt vor Raubtieren im Zweifel und macht unsere Nahrung durch Kochen, besser aufnehmbar, leichter verwertbar. Und Feuer zu beherrschen, ja, bedeutet ja auch, also bedeutete für unsere Vorfahren, diese Menschen konnten Energie aus der Umgebung kontrolliert nutzen, also wirklich kontrolliert. Also als man gelernt hat, Feuer zu machen, nicht nur Feuer zu nutzen, weil es schon da war, sondern die gezielte Herstellung von Feuer. Und das ist nach unseren Wissenschaftlern, nach unseren Archäologen ungefähr 400.000 Jahre her, als wir damit anfingen, gezielt Feuer zu machen. Und dann waren wir auf einem anderen Level. Es war ein anderes Level. Wir waren nicht mehr nur auf die Energie angewiesen, die unser eigener Körper erzeugen kann, sondern wir hatten das Feuer. Was kann denn ein Mensch an Energie erbringen? Ungefähr so viel mechanische Leistung wie eine schwache Glühbirne. Ein Pferd kann deutlich mehr, kennen wir, sogar eine Maßeinheit, eine Pferdestärke. Aber ein großes Feuer, das kann die energetische Leistung von, keine Ahnung, 100, 1000 Menschen ersetzen. Und mit dem Feuer beginnt auch in unserer Geschichte die Frage nach der Energiedichte. Ja, also wie viel Energie steckt eigentlich in einem Energieträger? So. Lange, lange Zeit war Holz unser wichtigster Brennstoff. Und da kommen wir nämlich zum ersten Ups. Ne? Also wir haben damit geheizt, wir haben damit gekocht, wir haben Keramik gebrannt, wir haben sogar Metalle geschmolzen mit Holz oder Holzkohle und wir bauten daraus Häuser, Schiffe, Werkzeuge. Und jetzt kommt das Problem, wir haben wie der Teufel die Wälder abgeholzt und irgendwann, ups, waren die Bäume weg. Denn Holz wächst langsam nach. Ja? Also, das war schon die andere Seite, das erste Mal die andere Seite der Medaillen. Und hier habe ich eben darüber nachgedacht, dass es durchaus menschliche Gesellschaften gibt, die nur das entnehmen, was sie brauchen und in einem Gleichgewicht mit der Natur leben. Und dann habe ich gleich wieder darüber nachgedacht, warum das so ist. Hat das mit Besitz zu tun, den man dann mehren muss, wenn man nichts besitzt, einfach nur sich aus dem Wald holt, was man braucht. Kann man damit anders umgehen? Waren wir zu viele Menschen? Also eine ganze Menge Fragen, die mich abseits geführt haben. Und deswegen ist das jetzt hier nicht Thema, sondern wir kommen zurück zur Energie, wir kommen zurück zur Nutzung von Energie. Denn es gab neben dem Holz auch ganz früh schon eine andere Energieform, die wir genutzt haben, nämlich die Kraft des Wassers und des Windes. Ja, also wir konnten Wasserräder antreiben, der Wind kann ein Schiff bewegen und später sogar eine Windmühle. Ja. Aber hier ist das jetzt was anderes. Das Entscheidende daran ist, wir Wind und Wasser müssen wir nicht selbst erzeugen, sondern wir können Wind und Wasser einfach für uns arbeiten lassen. Ja? Und diese Energiequellen haben natürlich Grenzen. Ja? Also ich kann, wie viel Holz kann ich tragen? Keine Ahnung. Wie viel Holz kann ein Wald nachliefern? Sagte ich schon, dauert lange, wächst langsam nach. Und so ein Wasserrad funktioniert natürlich nur da, wo Wasser fließt. Tja. Also diese Energie war also da, man konnte sie nutzen, aber eben nicht überall und nicht jederzeit und nicht in beliebiger Menge. Und dann kommt eben schon die nächste große Veränderung. Und jetzt tauchen hier im ersten Einschub, den ich hier dazwischen geschrieben habe, schon mal ein paar Fragen auf. Und zwar, wenn wir über Kohle, Erdöl und Erdgas sprechen, was als nächstes jetzt kommt, dann möchte ich mit euch wieder so einen kleinen Ausflug unternehmen und die Frage stellen, was ist das eigentlich? Was sind diese Stoffe eigentlich? Sind das drei völlig verschiedene Sachen? Chemisch betrachtet ist es ziemlich einfach. Da ist die Antwort wirklich erstaunlich einfach. Sie haben alle drei, Kohle, Erdöl und Erdgas, was Entscheidendes gemeinsam. Ihr kommt drauf. Genau, sie enthalten Kohlenstoff. Und erinnert euch mal an die erste Folge von Klimawandel für Erwachsene. Ihr wisst inzwischen auch, wo dieser Kohlenstoff herkommt. Ja, kleines Rückblende aus den Sternen. Der Kohlenstoff entstand in früheren Generationen von Sternen und gelangte in den Weltraum. Aus diesem Material entstand später andere Sternsysteme wie unser Sonnensystem und die Erde daraus und schließlich das Leben. Und das Leben ist ja auch sozusagen die Grundlage für diese drei Stoffe, Kohle, Erdöl und Erdgas. Nämlich Kohle zum Beispiel. Kohle ist kein reiner Stoff, also das ist mehr so ein Gemisch, ein kompliziertes Gemisch aus organischem Material und mineralischen Bestandteilen. Aber entstanden ist alles aus Pflanzen. Und diese Pflanzen, wir wissen das schon, Photosynthese, nehmen Kohlendioxid aus der Atmosphäre auf und bauen daraus eben ihre organische Substanz, ihre Pflanzensubstanz auf, ihre Pflanzenbestandteile. Und jetzt müssen bestimmte Bedingungen eintreten und dann wird ein Teil dieser Biomasse nach dem Absterben nicht vollständig zersetzt. Zum Beispiel, wenn sie abgelagert und bedeckt waren, Wasser, andere Sedimente, dann wird daraus erstmal Torf. Aber wenn der Druck steigt, also noch mehr Sedimente obendrauf, noch mehr Sedimente, und damit steigt auch die Temperatur, wird aus diesem Pflanzenmaterial erstmal Braunkohle, später noch Steinkohle und wenn es noch älter und länger ist, dann Anthrazit. Und dieser Prozess verändert aber auch die Zusammensetzung, also die chemische Zusammensetzung dieser Stoffe, nämlich Wasser und andere flüchtige Bestandteile werden entfernt, verschwinden einfach. Und damit, wenn einige Bestandteile rausgehen, steigt relativ der Anteil des Kohlenstoffs in dieser Kohle. Also Kohle ist uralte Biomasse, die über lange Zeiträume, geologisch lange Zeiträume, chemisch verändert wurden. So, da haben wir erstmal den ersten dieser Stoffe. Schauen wir uns mal das Erdöl an. Erdöl ist etwas anderes, das ist nämlich flüssig. Und darauf kommen wir noch zurück, was das bedeutet. Und dieses flüssige Erdöl besteht aus einem ganz komplexen Gemisch verschiedener organischer Verbindungen. Und den größten Teil dieser Verbindungen bilden sogenannte Kohlenwasserstoffe. Und was das ist, sagt der Name eigentlich schon, das ist Kohlenstoff und Wasserstoff. Beispielsweise Alkane, Zykloalkane und aromatische Kohlenwasserstoffe, das hat man schon mal gehört. Aber auch dieses Erdöl entstand aus organischem Material, das über wiederum lange, also geologische Zeiträume, wiederum unter Druck und Temperatur umgewandelt wurde. Und dann, was fehlt noch? Erdgas fehlt noch. Und Erdgas ist unter diesen fossilen Energieträgern am einfachsten zu beschreiben, weil es besteht vor allen Dingen aus Methan. Und Methan ist ein winziges Molekül, übrigens auch ein Treibhausgas. Jetzt habe ich es, ein starkes Treibhausgas, Methan. Und dieses Molekül besteht nur aus einem Kohlenstoffatom und 4 Wasserstoffatome, CH4. So sieht das aus. Das war's schon. Und jetzt kommen wir dazu, was passiert denn eigentlich, wenn wir Methan verbrennen? Und also dieses Erdgas verbrennen, und es wird ja zu großen Teilen eben auch verbrannt, dann passiert was ganz Einfaches, chemisch jedenfalls. Wir haben hier eine Formel, die heißt CH4, das ist unser Methan, plus 2 CO2, das sind also 2 Sauerstoffmoleküle, ergibt CO2 und 2 H2O plus Energie. Also Kohlendioxid kommt dabei raus, Wasser kommt dabei raus und Energie. Und das ist, wenn man so will, das Grundprinzip der Verbrennung aller fossiler Kohlenwasserstoffe. Ja, am Ende kommt CO2 raus, Wasser und Energie. Und jetzt machen wir mal eine kleine Verschnaufpause. Denken mal kurz nach. Nehmen wir mal ein Getränk. Denn in dieser simplen chemischen Reaktion, die ich gerade beschrieben habe, steckt ein wichtiger Gedanke. Der Kohlenstoff verschwindet beim Verbrennen nicht. Der Kohlenstoff wechselt ja sozusagen lediglich seine chemische Verbindung. Also zuerst war er Teil des Methanmoleküls und nachher steckt dasselbe Kohlenstoffatom in einem Kohlendioxidmolekül. Also Kohlenstoff ist nicht weg. Er ist jetzt halt Kohlendioxid, CO2. Und damit schließt sich der Kreis. Und wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, dann wird unsere Geschichte fast schon elegant. Also, wir wissen, der Kohlenstoff entstand in den Sternen, gelangt in den Weltraum, daraus entstanden unter anderem die Erde, die Pflanzen entzogen der Atmosphäre das Kohlendioxid und bauten daraus Biomasse. Ein Teil dieser Biomasse wurde wiederum zu Kohle, Erdgas und Erdöl. Und wir Menschen buddeln diesen Kohlenstoff bis heute aus den Speichern, den geologischen Speichern aus und verbrennen ihn und bringen ihn damit wieder zurück in die Atmosphäre. Was hat sich aber verändert gegenüber der Entstehung von Kohle, Erdgas und Erdöl? Die Geschwindigkeit hat sich verändert. Denn die Natur brauchte für die Herstellung, sag ich mal so, dieser Stoffe, dieser fossilen Lagerstätten Millionen von Jahren. Und wir Menschen setzen jetzt einen Teil dieses Kohlenstoffs innerhalb weniger Generationen wieder frei. Wir reden über 150 Jahre zum Beispiel. Und damit sind wir natürlich auch bei der Frage aus der ersten Folge, warum streiten eigentlich alle über Kohlendioxid? Wir wissen jetzt, wo das zusätzliche CO2 herkommt. Nicht der zusätzliche Kohlenstoff, der ist nicht zusätzlich. Aber das Gas CO2 ist jetzt zusätzlich. Es kommt aus den fossilen Brennstoffen. Was macht das jetzt? Ich habe das beim letzten Mal ein bisschen erklärt, was das mit unserer Atmosphäre macht. Aber schauen wir doch nochmal zurück und machen das gründlich. Warum haben wir Menschen darüber angefangen damit, diese uralten Kohlenstoffspeicher in so einem großen Maßstab auszubeuten? Die Antwort lautet nämlich nicht darauf, wie sie sonst immer in der IT kommt. Warum macht ihr das? Weil wir es können. Nein, die Antwort lautet, weil wir Energie brauchten. Und immer mehr davon. Und wenn man zur Kohle kommt, der Vorteil von Kohle war, dass man sie einfach aus der Erde holen konnte. Also man musste nicht abwarten, bis ein Wald nachgewachsen ist. Oder man musste nicht zum Wasser gehen oder warten, bis Wind weht, sondern man konnte diese Energie aus der Vergangenheit einfach ausgraben und mit unseren Möglichkeiten sogar transportieren. Ja? Wir haben quasi Sonnenenergie genutzt, die vor Millionen von Jahren gespeichert worden war. Und durch diese Energiequelle Kohle hatten wir jetzt etwas zur Verfügung in einer ganz anderen Größenordnung. Und damit kommt es zu einem Aufschlag in der Entwicklung der Menschen. Nämlich, die Kohle wurde zum Treibstoff der Industrialisierung. Also nicht allein, aber in einem großen Maße. Denn jetzt kommt eine Erfindung dazu, die diese Energie aus der Kohle in etwas völlig Neues verwandelt. Ja, ihr kommt schon drauf, dann klar, es ist die Dampfmaschine. Übrigens, James Watt hat die Dampfmaschine nicht erfunden. Es gab vorher schon ein paar funktionierende Dampfmaschinen, hat mir meine Wissenschafts-KI verraten. Unter anderem die Dampfmaschine von Thomas Newcomen. Aber James Watt hat diese Dampfmaschine entscheidend verbessert und entscheidend effizienter gemacht. Wie funktioniert sowas? Verblüffend einfach. Kohle wird verbrannt und erhitzt Wasser. Was macht Wasser, wenn es erhitzt? Es wird dampfförmig. Mit diesem Dampf kann ich Druck ausüben. Kennt ihr alle selber, wenn das Wasser in einem Topf kocht, dann fängt wahrscheinlich irgendwann an, der Deckel an zu sich zu bewegen, weil da einfach dieser Wasserdampf einen Druck erzeugt im geschlossenen System. So, mit diesem Druck kann ich einen Kolben bewegen zum Beispiel. Und aus dieser Bewegung des Kolbens kann mechanische Arbeit werden. Also wir verwandeln die chemische Energie der Kohle in Wärme, Wärme in mechanische Energie und jetzt kann eine Maschine damit arbeiten. Also nicht nur ein Mensch oder nicht nur ein Pferd oder nicht nur ein Wasserrad, eine Maschine. Und wie gesagt, diese Maschine ist nicht auf Muskelkraft, nicht auf Wind und nicht auf fließendes Wasser angewiesen. Sie kann dort arbeiten, wo man eben Kohle und was reinbringen kann. Und das hat die Welt verändert. Denn jetzt mussten Fabriken nicht mehr am Fluss liegen. Man konnte Bergwerke mit Dampfmaschinen entwässern und noch mehr Kohle fördern. Man kann damit transportieren. Lokomotiven funktionieren mit Dampf und Kohle. Dampfschiffe fuhren über die Meere. Ja, es war revolutionär. Natürlich gab es vorher Schiffe, aber nicht mit solcher Kraft und solchen Möglichkeiten. Und diese Maschinen, egal ob jetzt die Schiffsmotoren, oder aber eben die Dampfmaschine an sich, die werden immer größer und leistungsfähiger. Und deshalb ist diese industrielle Revolution, die wir ja vielleicht auch aus bestimmten Baustilen kennen, auch eine Revolution der verfügbaren Energie. Kohle ersetzt nicht einfach nur Holz, sondern die verändert die Größenordnung. Es wurde skaliert ohne Ende. Ja? Die Größenordnung, was wir Menschen produzieren konnten. Aber jetzt kommt es wieder zu einem Einschub, denn wir leben in einer Gesellschaft, die von Wachstum lebt oder die sich über Wachstum definiert, auch damals schon. Das ist eine entscheidende Sache. Ja, mit der Kohle hat denn die Menschheit nicht nur eine neue Energiequelle bekommen, sondern jetzt entwickelt sie auch einen immer größeren Hunger nach Energie. Und auch das hat dann mit der Industrialisierung zu tun und eben auch mit einer neuen Form des Wirtschaftens. Denn hier tritt der moderne Kapitalismus auf. Und Kapitalismus bedeutet, mal einfach gesagt, Menschen investieren Geld, um daraus Waren und Dienstleistungen zu produzieren, die sie mit Gewinn verkaufen können. Klingt erstmal ziemlich abstrakt, aber stellen wir uns mal eine Fabrik vor. So eine Fabrik kann mehr produzieren als eine kleine Werkstatt. Also Manufaktur gegen Fabrik. Und eine größere Fabrik kann mehr produzieren als eine kleine Fabrik. Und wenn eine Maschine schneller arbeitet als ein Mensch, dann lohnt es sich auch hier mehr Maschinen einzusetzen. Doch Maschinen, noch mehr Maschinen, brauchen Energie und noch mehr Energie. Und damit entsteht dieser bemerkenswerte Kreislauf. Mehr Energie ermöglicht mehr Produktion. Mehr Produktion macht niedrige Preise möglich und größere Märkte. Aber größere Märkte schaffen neue Nachfrage. Und die neue Nachfrage macht wiederum Investitionen attraktiv in Maschinen, in Transport, in Energie. Die Wirtschaft wächst, aber gleichzeitig mit ihr der Hunger nach Energie. Also dieses Wachstum erzeugt immer wieder dieses, ich brauche mehr Energie. Ja? Und ich will eine kleine Geschichte hier einschieben. Denn bevor jetzt das Erdöl auf den Plan tritt, haben wir uns aus Energiequellen bedient, die bereits da waren. Und eine davon war der Wal. Der Wal war im 18. und 19. Jahrhundert ein Energieträger. Walöl war ein wertvoller Rohstoff. Denn dieses Öl brennt hell und relativ sauber und eignet sich deswegen ganz hervorragend für Lampen. Außerdem für Kerzen. Schmiermittel wurden daraus gemacht. Und noch andere Produkte. Und wir haben uns gerade vergewissert, ne, wir sind im Kapitalismus. Das heißt, Menschen arbeiten auch länger, als es taghell ist. Städte wachsen. Geschäfte sind natürlich auch noch länger geöffnet, als es hell ist. Und all das, Fabriken, brauchen künstliches Licht. Und dann steigt natürlich der Bedarf an Beleuchtung. Und irgendwo muss ja diese Energie herkommen. Also fahren Schiffe raus. Nicht einmal, nee, nicht hundertmal, nee, noch immer mehr und jagen Wale über riesige Entfernungen weg. Monatelang sind diese Schiffe draußen. Die Besatzung riskieren dabei ihr Leben und sie töten Wale. Hunderttausende Wale. Denn für die Menschen dieser Zeit war das ein Rohstoff. In den 1840er Jahren waren ungefähr 900 Walfangschiffe unterwegs, weltweit. Davon allein 700 aus den USA. Und wenn wir jetzt mal kurz innehalten, dann sehen wir von heute an betrachtet vor allem das Leid der Tiere und wie dramatisch die Walbestände dezimiert wurden, die sich ja unter anderem gesagt bis heute nicht erholt haben, vollständig davon. Der Blick von heute ist völlig berechtigt, aber die Menschen damals, die damals auf Walfang gingen und ihr Leben riskierten und natürlich auch wegen Profit unterwegs waren, also jetzt nicht der einzelne Walfänger, aber die Leute, die rausgeschickt haben, Die haben ihre Welt ganz anders gesehen. Für sie war der Wal nicht wie heute ein Symbol des Naturschutzes, sondern er war ein Rohstoff. Er war eine Möglichkeit, Licht zu erzeugen, Geld zu verdienen, eine Familie zu ernähren. Hinter jedem Wal, der getötet wurde, stand so eine richtige wirtschaftliche Kette. Vom Schiffseigner über Kapitäne, Matrosen, Häfen, Werften, Händler, Raffinerien, Kerzenmacher, Lampenhändler, alle die haben davon profitiert, dass wir hunderttausende Wale getötet haben. Und natürlich auch die Menschen, die abends ihre Häuser beleuchten wollten. Und das ist eben auch so eine Lektion aus dieser Geschichte, die ich euch erzählen möchte. Ökologische Folgen entstehen nicht immer aus böser Absicht. Sie werden nur einfach nicht mitgedacht oder man wusste darum noch nicht früher. Ja? Diese ökologischen Folgen entstehen manchmal daraus, dass eben ganz, ganz viele Menschen dasselbe Bedürfnis haben und es eine Technologie gibt, die dieses Bedürfnis in immer größerem Maßstab dann auch befriedigen kann. Ja, doch auch der Wal, und hier kommt wieder ein Ups ins Spiel, doch auch der Wal hatte ein Problem, also der Wal als Energieträger, er konnte ja nicht beliebig oft gejagt werden. Die Tiere wurden immer seltener und die Jagd wurde immer aufwendiger. Die Schiffe mussten immer weiterfahren, der Rohstoff wurde immer teurer dadurch. Und weiterhin suchte die Industrie nach Wachstum, nach Energieträgern. Und jetzt tritt eine neue Energiequelle auf, die dabei geholfen hat, und das ist jetzt was Ironisches, die alte zu verdrängen. 1859 wird bei Titusville in Pennsylvania eine erste erfolgreiche Ölbohrung niedergebracht. Und es stellte sich heraus, dass das aus der Erde gewonnene Erdöl raffiniert werden konnte. Unter anderem zu Kerosin. Und Kerosin eignet sich hervorragend für Lampen. Und jetzt bekommt die Menschheit etwas, das das Walöl niemals bieten konnte. Nämlich einen Rohstoff, dessen Vorkommen nicht davon abhängt, ob man genügend Wale findet, sondern nur, dass man das Erdöl aus der Erde holen kann. Das ist da drin. Und das zweite Ironische, jetzt verbindet man heutzutage das Erdöl natürlich mit anderen Dingen als damals. Aber die industrielle Nutzung des Erdöls beginnt nicht mit dem Automobil zum Beispiel, sondern sie beginnt eben mit diesem ganzen profanen menschlichen Bedürfnis, wir wollen Licht. Ja? Und plötzlich wird aus dem Stoff, der aus der Erde kommt, ein riesiger Wirtschaftszweig. Die Nachfrage nach Kerosin wächst, Licht, es wird gebohrt, es wird gefördert, es wird transportiert, es wird raffiniert, es wird verkauft und es wird investiert und immer mehr Kapital fließt da rein. Und damit beginnt eine Entwicklung, und jetzt sind wir an dem Punkt, die unsere Welt wirklich innerhalb weniger Jahrzehnte vollständig verändert hat. Der Wal wird vom Erdöl nicht deshalb verdrängt, weil die Menschheit plötzlich ihre Liebe zu den Walen entdeckt hat damals. Das war es nicht. Sondern weil die neue Technologie Erdölförderung billiger, skalierbarer und wirtschaftlich attraktiver ist. Und genau das ist ein Muster, das uns durch die gesamte Geschichte der Energie begleitet. Neue Energieträger verdrängen alte nicht unbedingt, weil sie moralisch besser sind. Sie verdrängen sie, weil sie bestimmte Dinge besser können. Und die Ironie der Geschichte? Das Erdöl hat dabei geholfen, eine Industrie zu beenden, die ganze Walpopulationen dezimiert hatte. Ein riesiges Morden an Walen. Aber das Erdöl löste damit nicht unseren Energiehunger. Im Gegenteil, das Erdöl machte ihn erst richtig groß, unseren Hunger. Denn jetzt hatten wir wieder eine Energiequelle gefunden, die sich in einer Größenordnung nutzen ließ, von der wiederum frühere Generationen überhaupt nicht träumen konnten. Und damit beginnt das Zeitalter des Öls. Was entsteht denn alles daraus? Also, Massenproduktion, mechanisierte Landwirtschaft, Stahlproduktion, noch mehr Fabriken, noch mehr Schiffe, vor allen Dingen aber Transport. Waren können jetzt in noch größeren Mengen transportiert werden, weil es so etwas wie den Dieselmotor gibt, der in großen Schiffen, in großen Abmessungen seine Arbeit tut. Maschinen übernehmen Arbeit, für die man vorher viele Menschen brauchte oder Tiere. Es wird noch mehr industrialisiert. Noch mehr Menschen ziehen in Städte. Waren werden billiger und damit in größeren Mengen verfügbar. Die Bevölkerung wächst. Und jetzt beginnt sich diese industrielle Gesellschaft, beginnt sich selbst zu beschleunigen. Und das hat aber auch alle Schattenseiten. Unter anderem katastrophale Arbeitsbedingungen. Kinderarbeit, schmutzige Städte. Der Bergbau zum Beispiel war gefährlich. Und deswegen ist die Industrialisierung bis zum Zeitalter des Öls nicht nur eine reine Erfolgsgeschichte. Vor allem das Verbrennen von Kohle hat die Luft in den Industriestädten so stark belastet, dass Menschen daran krank wurden. Also es war keine reine Erfolgsgeschichte, das Zeitalter der Industrialisierung, aber es war eine gewaltige Veränderung unserer Möglichkeiten. Deswegen sollen wir auch heute vorsichtig sein mit dem historischen Urteil. Ja? Die Menschen wussten damals eben nicht, was wir heute wissen. Der Blick zurück ist immer so ein Oberkluger. Na, hätten die doch mal damals. Ne? Nee, so war das nicht. Die Menschen damals haben vor allem die Probleme gesehen, die sie mit neuer Energie lösen konnten. Und diese Probleme waren echt real. Also nun Erdöl. Erdöl bedeutet, Energie wird mobil. Denn Erdöl ist flüssig. Das klingt erstmal total banal, ist es aber nicht. Denn eine Flüssigkeit kann man pumpen, man kann sie in Tanks transportieren, man kann sie in Motoren verbrennen, man kann sie raffinieren. Aus Rohöl entstehen ganz unterschiedliche Produkte, wie Benzin, wie Diesel, wie Kerosin, wie Heizöl und eine ganze andere große Palette petrochemischer Grundstoffe. Und damit wird Erdöl nicht nur zu einem Energieträger, es wird zu einem Rohstoff. Daraus kann man Kunststoffe machen, Lösungsmittel, Farben, chemische Produkte und natürlich kann man damit transportieren, denn der Verbrennungsmotor macht aus der gespeicherten chemischen Energie des Kraftstoffes Bewegung. Wie viel, mit welchem Wirkungsgrad, darüber reden wir dann in der nächsten Folge mal, aber erst einmal Bewegung. Und jetzt passiert was Revolutionäres, was die Dampfmaschine eben nicht oder nur in den Anfängen leisten konnte. Energie wird mobil. Ein Auto kann selbst fahren. Automobil bedeutet selbst fahren. Ein Lastwagen kann Waren transportieren. Ein Traktor kann auf dem Feld arbeiten. Ein Flugzeug kann Kontinente verbinden. Ein Schiff kann riesige Mengen von Gütern über den Ozean schippern. Die Welt wird also nicht nur kleiner, sie wird auch noch beweglich. Das ist mit dem Öl gekommen. Und mit dem Öl kommt auch noch ein nächster fossiler Brennstoff an die Oberfläche und das ist Erdgas. Das kommt ein bisschen später ans Rampenlicht als das Öl, aber da ist es. Und Erdgas lässt sich relativ sauber verbrennen, anders als das Öl, und eignet sich hervorragend für Wärme- und Stromerzeugung. Also das ist das, wofür man Erdgas vor allen Dingen benutzt. Hier kommen noch ein paar andere Nutzungen dazu, aber das sage ich noch. Erdgas wird in großen Mengen zum Heizen eingesetzt, in Kraftwerken und in der Industrie. Und Erdgas ist auch ein wichtiger Ausgangsstoff für die Herstellung von Wasserstoff. Wenn wir Wasserstoff herstellen wollen, fangen wir mit Erdgas an. Und mit diesem Wasserstoff kann man wiederum Ammoniak herstellen. Und das Ammoniak ist wiederum ein Ausgangsstoff für Stickstoffdünger. Und damit sind wir in der Landwirtschaft, in der modernen Landwirtschaft und sehen, dass diese fossilen Energieträger zur modernen Landwirtschaft indirekt einen riesigen Beitrag beisteuern. Denn die industrielle Landwirtschaft hängt nicht nur ab, ob es da Traktoren gibt und Möglichkeiten zu transportieren, sondern eben auch von der Möglichkeit, große Mengen reaktiven Stickstoffes, also Dünger, herzustellen. Das nennt sich dann Haber-Bosch-Synthese. Ich habe das noch in meiner Ausbildung gelernt, denn ich habe Landwirtschaft als meinen ersten Beruf gelernt. Und ich habe auch Stickstoffdünger ausgebracht. Ja, und mit diesem Stickstoffdünger wurde Landwirtschaft sowas wie eine Industrie. Man konnte das skalieren und das hatte natürlich enorme Auswirkungen auf die Ernährung, einer wachsenden Weltbevölkerung. Und mit den Möglichkeiten der Ernährung wächst natürlich die Weltbevölkerung. Und jetzt haben wir diese drei Energieträger beieinander, Kohle, Erdöl und Erdgas, und machen einen kleinen Ausflug zu Elektrizität. Aber Vorsicht, Elektrizität ist keine Energiequelle. Aber ich will trotzdem drüber reden, obwohl es eben nicht in die Reihe gehört, der Energieträger. Warum will ich das tun? Also Elektrizität ist keine Primärenergiequelle. Elektrizität ist ein Energieträger und wir erzeugen Strom aus anderen Energiequellen. Also wir erzeugen zum Beispiel Strom aus Kohle oder mit Gas oder mit Wasserkraft, mit Wind, mit Sonnenenergie, mit Kernenergie. Und diese Energie, den Strom, die Elektrizität, können wir über Leitungen überall dahin transportieren, wo wir sie brauchen. Und das war auch eine Revolution. Denn mit Elektrizität kann man natürlich unglaublich viele Dinge anstellen. Man kann natürlich Lampen damit betreiben, aber eben auch Motoren. Unsere Kommunikation läuft über Elektrizität, unsere Haushaltsgeräte, unsere Computer, medizinische Geräte, Industrie. Also es gibt praktisch heute nichts mehr in unserem Leben, was nicht auf elektrischer, oder kaum etwas, was nicht auf elektrischer Energie beruht. Ja. Und dabei ist Strom nur ein Teil unseres Energieverbrauchs. Aber das wird nochmal wichtig, später. Und jetzt betritt wieder eine neue Art und Weise, Energie freizusetzen, die Bühne, nämlich die Energie aus dem Atomkern, aus der Kernspaltung. Ein schwerer Atomkern, nehmen wir mal Uran-235, wird gespalten. Dabei wird Energie frei. Sehr viel Energie. Sehr, sehr, sehr viel Energie. Also die Größenordnung gegenüber den anderen Energieträgern ist, Energiequellen, ist bemerkenswert. Ja? Denn hier funktioniert was anders. Ja? Also einfach chemisch etwas zu verbrennen, verändert einfach die Elektronenbindungen. Kernspaltung aber verändert den Atomkern. Wir reden hier von der starken Kernkraft. Und deshalb ist die Energiedichte von diesen Kernbrennstoffen um Größenordnung höher, also um wirklich Größenordnung höher, als die von diesen chemischen Brennstoffen, von denen ich vorher gesprochen habe. 1954 ging in Obninsk der erste Kernreaktor ans Werk. Der hat Strom für ein öffentliches Elektrizitätsnetz erzeugt. Und damit war eine weitere Energiequelle sozusagen am Start. Aber auch hier gilt, ne, Kernenergie ist nicht fossil. Bei der Stromerzeugung entsteht auch kein CO2. Aber Kernenergie ist auch nicht erneuerbar. Denn dieses Uran zum Beispiel ist ein begrenzter Rohstoff. Wenn ich darüber nachdenke, dass man mit wenigen Kilogramm Uran so viel Energie erzeugen kann, ist das etwas, was ich unglaublich finde. Ich werde vielleicht nochmal zu einem späteren Zeitpunkt darüber sprechen. Aber zurück zu unserem Thema. Also Uran ist ein begrenzter Rohstoff. Damit ist es nicht erneuerbar. Und damit haben wir noch einen wichtigen Punkt für die spätere Diskussion. CO2-Ausstoß, also wenn man so will, die Luftverschmutzung und Erneuerbarkeit sind ja nicht dasselbe. Es sind zwei ganz verschiedene Eigenschaften. Und jetzt wird es noch ein bisschen poetisch fast. So, denn erinnert ihr euch noch an den Anfang unserer Geschichte? Am Anfang stand die Sonne, Sonnenenergie. Und Pflanzen speicherten die Sonnenenergie, daraus entstanden über lange Zeiträume fossile Brennstoffe. Wir haben diese Brennstoffe aus der Erde gebuddelt und haben sie verbrannt. Aber jetzt lernen wir, die Sonnenenergie direkt zu nutzen, mit Photovoltaik und Solarthermie. Und dazu kommt noch eine andere Energiequelle, nämlich Windkraft. Wasserkraft haben wir schon besprochen, aber Windkraft. Aber Wasserkraft gehört auch in diese Liste der erneuerbaren Energien. Ich habe ja schon darüber gesprochen, Wind und Wasserkraft sind keine neuen Ideen. Windmühlen, Wasserräder, ne? Das haben wir schon seit Jahrhunderten, vielleicht Jahrtausenden schon. Aber jetzt haben wir eine andere Größenordnung und die technische Effizienz ist völlig anders. Eine moderne Windkraftanlage macht viel, viel mehr elektrische Energie aus dem Wind als die kinetische Energie der Windmühle. Ja? Und eine Photovoltaikanlage, die macht aus Sonnenlicht direkt elektrischen Strom. Und genau hier sind wir jetzt heute. Jetzt sind wir im Hier und Jetzt angekommen. Hier und Jetzt, wo wir versuchen, unser Energiesystem erneut umzubauen. Und warum ist das alles so wichtig? Wir können jetzt mal die Geschichte zusammenfassen. Es beginnt mit dem Feuer, Holz, Wasser, Wind, Kohle, Dampf, Öl, Gas, Elektrizität, Kernenergie, erneuerbare Energien. Und das, was ich jetzt hier so runtergebildet habe, sieht auf einen Blick so aus wie eine Reihe von Technologien. Aber man kann das auch anders sehen. Man kann das nämlich auch sehen als eine Aufzählung, wie sich unsere Möglichkeiten erweitert haben, Energie zu nutzen. Und wenn wir verstehen wollen, und dieses Thema kommt eben in einer der nächsten Folgen, warum es so schwer ist, fossile Brennstoffe zu ersetzen, müssen wir uns einer unbequemen Wahrheit stellen. Fossile Brennstoffe sind außerordentlich praktische Energieträger. Die sind wirklich energiedicht. Sie lassen sich lagern. Sie lassen sich transportieren. Und sie funktionieren auch, wenn nicht der Wind weht oder wenn nicht die Sonne scheint. Und sie können auch nicht nur Wärme und Strom liefern, sondern sie können auch Rohstoffe für ganze Industriezweige liefern. Und das erklärt, warum sie sich so umfassend verbreitet haben, warum sie unsere ganze Zivilisation durchdrungen haben. Nicht, weil irgendjemand beschlossen hat, wir machen jetzt mal eine klimaschädliche Zivilisation. Nee, diese Energieträger haben reale Probleme gelöst. Und zwar so dermaßen, dass die, wie wir das vorher kaum gekannt haben, wie die Menschheit das vorher kaum gekannt hat. Aber jede Technologie hat ihren Preis. Und das ist wieder so ein Ups, ne? Weil die Rechnung kommt später. Denn bei den fossilen Energieträgern gibt es einen Preis, den wir lange Zeit nicht oder nur schlecht verstanden haben. Lange Zeit heißt jetzt bis in die 70er Jahre vielleicht, obwohl es schon Anfang des 20. Jahrhunderts einige Arbeiten gab, die sich mit dem Verhalten der Atmosphäre beschäftigte, wenn große Mengen von fossilen Energieträgern, fossilen Brennstoffen verbrannt werden. Aber sagen wir mal 70er Jahre Shell-Studie und dann Mitte der 70er oder Ende Club of Rome. Ne? Also bis dahin haben wir das noch nicht so richtig verstanden. Wir haben einfach Kohlenstoff aus geologischen Speichern geholt, ihn verbrannt, die Energie daraus benutzt, aber es entsteht, dabei Kohlendioxid. Und dieses Kohlendioxid gelangt in die Atmosphäre, wenn wir das verbrennen. Da können wir noch so viele Filter davor bringen und abscheiden, wir kriegen das nicht in die Reihe. Und damit greifen wir Menschheit in einen Kohlenstoffkreislauf ein, den ich in der ersten Folge hier erklärt habe, der, bevor wir anfingen, die fossilen Energieträger zu verbrennen, eben ausgeglichen war, nicht unbeweglich, dynamisch, aber ausgeglichen. Ja. Ja, und das ist der entscheidende Punkt, weil es heißt hier nicht, Kohle ist böse oder Öl ist böse. Und es heißt auch nicht, die Menschen haben einen Fehler gemacht. Das kann man von heute aus vielleicht so sehen, aber für die Zeit nicht, sondern wir haben eine Technologie, die hat uns enorme Vorteile gebracht. Aber gleichzeitig hat sie ein System verändert, dessen Grenzen, unser Klimasystem, wir heute besser verstehen als früher. Heute. Ja? Und genau deswegen stehen wir vor einer schwierigen Aufgabe. Wir müssen nicht einfach nur eine Technologie abschaffen, die uns unsere Lebensbedingungen verschlechtert, dramatisch verschlechtert. Wir müssen ein Energiesystem verändern, mit das unsere gesamte Gesellschaft mit aufgebaut hat. Also wir sind die, die wir sind, weil wir diese Energieträger genutzt haben, nutzen konnten. Ja. Und vielleicht kann man das jetzt hier zum Schluss, da sind wir jetzt nämlich angekommen, die ganze Geschichte der Energie in einem einzigen Satz zusammenfassen. Wir Menschen haben gelernt, immer mehr Energie für unsere Zwecke nutzbar zu machen. Das ist die Geschichte der Energie. Und was ist daraus geworden? Das hat uns wärmer, mobiler, produktiver, technisch leistungsfähiger gemacht. Aber es hat auch geholfen, Krankheiten zu bekämpfen. Es hat die Landwirtschaft verändert, die Ernährung verändert. Es hat Städte entstehen und wachsen lassen. Die Kommunikation hat es verändert, den weltweiten Handel, der erst möglich wurde durch diese Energieträger. Und unterm Strich hat es unseren Wohlstand massiv vergrößert. Ungleich verteilt auf der Erde, in den Gesellschaften, aber der Wohlstand an sich ist gestiegen. Aber jetzt stehen wir eben vor einem weiteren Kapitel, weil es gab wieder mal ein Ups, nämlich das Ups, das geht ja so nicht weiter. Denn die Frage lautet nicht mehr nur, wo bekommen wir mehr Energie, hä? Wie bekommen wir mehr Energie, sondern jetzt lautet die Frage, wie bekommen wir die Energie, die wir brauchen, ohne dabei die Grundlagen unseres Lebensraums zu verschlechtern. Und damit kommen wir zum vielleicht spannendsten Teil unserer Geschichte. Denn wenn es nur um Technik ginge, dann wäre die Sache vermutlich einfacher. Techniken kann man verändern. Aber Energie ist Macht. Energie ist Geld. Energie ist Infrastruktur. Energie ist geopolitischer Einfluss. Wir erleben es gerade. Straße von Hormuz. Was das macht mit unseren Gesellschaften. Und Energie betrifft jeden Einzelnen von uns. Jeden Einzelnen von uns. Zum Beispiel mich. Ich erwarte am kommenden Mittwoch, das ist ein Tag, nachdem ihr diese Folge hören könnt, endlich mein neues Elektroauto. In der Übergangszeit, seit ich mein anderes Elektroauto wieder zurückgegeben habe, das war ein Leasingfahrzeug, musste ich wieder einen Verbrenner nutzen und habe natürlich mit den Preisen von der Tankstelle nicht meinen Frieden geschlossen. Und auch nicht damit, dass ich mit einem Fahrzeug fahren muss, was eben Abgase ausstößt. CO2 und was da alles noch mit rauskommt. Ne? Hinten drauf. Ich will das nicht. Und deswegen bin ich froh, dass ich ab Mittwoch wieder elektrisch fahren kann und damit im Fahrbetrieb ohne Emissionen, ohne schädliche Emissionen. Also Energie betrifft jeden einzelnen Menschen. Und deswegen werden wir uns in den nächsten Folgen oder in der nächsten Folge nicht nur mit der Geschichte von Physik und Technik befassen. Jetzt habe ich es. Denn es geht hierbei um Interessen, es geht um Geld, um Einfluss, um politische Kommunikation und um die Frage, warum eine Industrie, die uns über zwei Jahrhunderte den größten Teil unserer modernen Energie geliefert hat, warum diese Industrie heute unter Druck gerät und warum es jetzt eine Auseinandersetzung gibt. Also, an dieser Stelle sind wir in der Geschichte der Energie und in der Geschichte der Energie und der Menschheit im Heute angekommen. Und diese kleine Reihe Klimawandel für Erwachsene wird sich in der nächsten Folge mit den Rückzugsgefechten der fossilen Industrie beschäftigen. Also, ich hoffe, ihr konntet mir bis hierhin folgen und ich bin begeistert darüber, wenn ihr das getan habt. Das ist eine ganze Menge Text, den ich jetzt hier gesprochen habe. Ich freue mich darauf, mit euch darüber zu sprechen. Schreibt mir gerne weiter. Wie gesagt, in der nächsten Folge werde ich mit den Zuschriften arbeiten und werde darauf antworten, werde mich damit beschäftigen. Freue mich aber auch, wenn es noch weitere dazu gibt. Das war Erwachsen, der Podcast, Episode 49, Klimawandel für Erwachsene. Es wird wieder warm draußen. Es kommen wieder ein paar heiße Tage auf uns zu. Und der Klimawandel klopft an unsere Türen. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem schöne Tage haben. Habt einen schönen Sommer. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss.